Ja, unser Jesus ist das Paschalamm des Neuen Bundes. Wenn wir zurückschauen, ein bisschen im Alten Testament, ins Judentum, da wird ja immer noch dieses Passafest oder Pessachfest, wie es genannt wird, gefeiert. Und ich habe einmal geschaut, was dieses Wort überhaupt bedeutet. Na, so ganz eine genaue Aussage kann man nicht treffen, aber wahrscheinlich Überschreitung. Und ich denke, das hat mit dem zu tun, dass sie die Grenze Ägyptens damals überschritten haben, die Grenze aus der Sklaverei heraus. So könnte man dieses Wort vielleicht deuten. Und für die Juden ist ja dieses Pascha-Fest eine Erinnerung an ihren Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Das war eigentlich eine ziemliche Zeremonie, oder ist auch immer noch, wenn sie das feiern, 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen, Matzenbrot, kein gesäuertes, dann ein männliches, einjähriges, fehlerloses Jungtier von Schaf oder Ziege schlachten, mit dessen Blut die Türpfosten bestreichen und es dann braten und gemeinsam vollständig verzehren und dazu auch noch bittere Kräuter. Und sie mussten da auch aufbruchbereit bekleidet sein. Oder müssen sie auch immer noch, wenn sie das so feiern. Und es gab ja da im 2. Mose 12 ab Vers 3 die ganze Anweisung, wie sie es machen sollten. Das ist ja sehr interessant, ich lese es heute nicht mehr alles vor. Ihr könnt es ja selber nachlesen, 2. Mose Kapitel 12. Und was dann interessant ist, wenn wir uns die Geschichte ein bisschen so anschauen, Jesus hat ja mit seinen Jüngern auch Paschamahl gefeiert. Und das letzte Mal war es eben kurz vor seinem Kreuzestod. Und er hat seinen Jüngern einen Auftrag erteilt und schon mit prophetischen Worten, Markus 14 ab Vers 15, das lese ich jetzt mal vor. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, mit Polstern ausgelegt und fertig. Und dort bereitet es für uns. Und die Jünger gingen hinaus und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Paschamahl. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den 12. Und während sie aßen, nahm er Brot, segnete, brach und gab es ihnen und sprach, nehmt, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Parallelstelle aus Lukas 22 noch dazu. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Paschamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Und er nahm Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. So, Jesus hat hier etwas getan, was normalerweise bei so einem Paschafest, Paschamahl, nicht gemacht wurde. Ich weiß nicht, ob es so wirklich so war, ich habe das einmal gelesen, dass bei diesem Paschamahl immer ein Kelch mit Wein stehen geblieben ist, der für den Messias bestimmt war. Und da durfte keiner davon trinken. Ich kann mir vorstellen, dass so war. Und Jesus hat den scheinbar genommen und hat ihn seinen Jüngern gegeben zu trinken. Weil er wusste, er ist das wahre Paschalamm. Und das hat er eigentlich da den Jüngern offenbar gemacht. Ja, sie haben vorher einfach dieses Paschalamm geschlachtet und das gegessen, weil es halt so angeordnet war, seit dem Auszug aus Ägypten. Aber Jesus hat hier dann was Neues offenbar gemacht. Etwas, was eigentlich schon von Gott so vorbereitet war, dass ein wahres Paschalamm kommt. Nicht ein Tier, sondern ein Mensch, ein sündloser Mensch. Nur er konnte die Sünde total wegnehmen. Das Blut von Tieren konnte Sünde nur bedecken. Aber das Blut eines sündlosen Menschen, das für uns geopfert wird, das konnte die Sünde tatsächlich wegnehmen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und er hat ihnen offenbart, dass er dieses makellose, sündlose Opferlamm ist. Das Lamm, das Gott selbst zur Opferung bereitet hat und dargebracht hat, um die Sünde zu sühnen und die Sklaverei der Menschen aus der Sünde zu beenden. Das ist der Unterschied. Damals waren sie in der Sklaverei in Ägypten und heute werden die Menschen durch Jesu Blutopfer aus der Sklaverei der Sünde befreit. Und das ist das Interessante an der ganzen Sache, oder das Wichtige an der ganzen Sache. Jesus ist gekommen, wie auch schon Johannes der Täufer sagte, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und dazu ist Jesus gekommen, um die Sünde der Welt, die Ursünde, Adams Sünde wegzunehmen, zu sühnen, aufzuheben. Und das war den Israeliten damals total verborgen, dass das überhaupt möglich war, konnten sie sich nicht vorstellen. Darum ist Jesus einfach immer wieder angeeckt, weil er Dinge gesagt und getan hat, die unvorstellbar waren. Und das war auch wieder so ein Ding. Ich glaube, die Jünger und die Apostel hatten alle wieder große Fragezeichen auf ihrem Kopf, aber sie waren ja so brav und haben dann einfach mal mitgemacht mit diesem Paschamahl, diesem neuen Art des Paschamahls. Gut, und wenn Jesus die Sünde weggenommen hat, dann hat er auch den Folgen der Sünde die Wurzel weggenommen. Das müssen wir uns ganz fest merken, weil für uns, die wir glauben, ist es dann auch gültig. Die Ungläubigen, ja, das ist halt leider nicht gültig, obwohl es auch für sie geschehen wäre. Aber ohne Glauben keine Chance. Und wenn wir heute im Neuen Testament ein Abendmahl feiern, dann ist es ja nicht mehr dieses Paschalamm, wo wir irgendein Tier schlachten und bittere Kräuter und alles Mögliche da tun müssen, sondern wir erinnern uns durch das Brot und den Wein an dieses Mahl von Jesus, an das, was er da eingesetzt hat. Wir erinnern uns an seinen Opfertod am Kreuz für uns und dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Es gibt immer wieder christliche Gemeinschaften, die meinen, man müsste jetzt wieder so ein Paschalamm veranstalten, so zwischendurch und das halten. Aber nein, das muss man nicht mehr. Das ist vorbei, es ist was Neues eingesetzt worden. Ich kann mich erinnern, wir haben am Anfang meines Glaubenslebens in dem Hauskreis, wo ich war, das auch mal gemacht. Aber es ist halt alles dann halbherzig, weil ja, das Fleisch des Lammes wurde halt dann irgendwo gekauft. Da wurde nicht ein Lamm geschlachtet oder eine Ziege oder irgendwas. Und das Blut wurde auch nicht an die Türpfosten gestrichen, weil man kann ja jetzt nicht das Haustier versauen, oder? Also ist es schon wieder so eine halbherzige Sache. Also das muss nicht sein. Und wir haben eine ganz einfache Sache, Brot und Wein. Und Paulus sagte im 1. Korinther, Kapitel 11, 26, 27, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündet ihr oder erinnert ihr euch an den Tod des Herrn, bis er kommt. Das ist wichtig für uns. Wir erinnern uns an diesen Tod, an dieses Opfer und damit verkündigen wir es ja auch und wir erwarten auch die Wiederkunft von Jesus. Ja, das ist auch spielt auch mit hinein in diese Sache. Und dann schreibt er hier weiter, wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Und das ist dann so ein Vers, der in religiösen Kreisen sehr ausgeschlachtet wurde und verdreht wurde und den Christen eine Verdammnis eingeimpft wurde, obwohl das Abendmahl und das Opfer von Jesus eigentlich ganz was anderes bewirken sollte. Nicht Verdammnis, sondern Befreiung sollte es bewirken, Befreiung von der Sünde. Und weil bloß dieser Vers hier falsch ausgelegt wird und im Zusammenhang nicht gerechtfertigt wurde. Wenn er hier schreibt, in unwürdiger Art und Weise, meint der Paulus, wenn sie hier dieses Brot als Brotzeit oder als Nahrungsaufnahme zu sich nehmen, ohne eine echte Wertschätzung des Opfers von Jesus, ohne dass man auf das schaut, was da am Kreuz geschehen ist und dass das wirklich das Brot, sein Fleisch, das geopfert wurde, darstellt und der Wein das Blut darstellt und so, sondern ja, essen wir halt einfach miteinander, so ungefähr, ohne auch irgendeine Beziehung zum Sündopfer. Und das ist eine unwürdige Art und Weise, so soll man es nicht machen. Was auch unwürdig ist, wenn ein nicht wiedergeborener Mensch, der sich vielleicht Christ nennt oder christlich nennt oder auch gar nicht gläubig ist, am Abendmahl teilnimmt. Das soll er nicht tun, das passt nicht zusammen. Außer er wird in dem Moment gläubig. Ja, okay, möchte ich ja nicht ausschließen. Aber das wäre eine unwürdige Sache. Und das kann man hier dann feststellen, wenn man den Zusammenhang ein bisschen studiert von diesen Versen in diesem Kapitel. Und jeder, heißt es hier, der das Abendmahl nimmt, soll sich selbst prüfen, wie sein Glaube ist und seine Einstellung, seine Haltung zu Jesus. Und zu diesem Opfer ist Jesus sein Messias, ist Jesus sein Retter oder ist Jesus bloß ein Religionsstifter oder keine Ahnung, was sich Leute alles zusammengereimt haben. Überhaupt muss auch nichts mehr geopfert werden, wenn man Abendmahl feiert. Ja, die katholischen Leute in der Heiligen Messe, die haben da eine Opferung vorgeschaltet. Das muss nicht sein, weil ein Opfer ist ausreichend. Jesus hat geopfert und mehr ist einfach nicht notwendig. Mit einem Opfer, haben wir mal vorgelesen, hat er die, die geheiligt werden, alle Zeit vollkommen gemacht. Es hat ausgereicht. Ein Opfer, das irgendwo mit Sünde behaftet ist, hätte ja sowieso keine Chance, vor Gott Bestand zu haben. Nur das Opfer von Jesus, weil er eben auch sündlos war. Dann schreibt der Paulus weiter ab Vers 28, der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht oder ein Urteil, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind vorzeitig entschlafen. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. So, also, ein Mensch muss sich prüfen, bevor er isst von Brot und trinkt vom Wein, ob er eben die richtige Ausrichtung auf Jesus und auf das Opfer hat und nicht hier Brotzeit macht. Weil dann trinkt er sich Gericht. Also, das gefällt Gott nicht. Also dieses extreme Opfer, das Jesus gebracht hat, so als 0815 abtut, das ist nicht gut. Man muss sich schon bewusst sein, was das bedeutet und was da geschehen ist. Und auch dann, wenn Leute das nicht richtig beurteilen, sondern einfach bloß, ja, machen wir eben mal mit, weil es die anderen jetzt so angestiftet haben, dann machen wir halt einfach mit bei dem Abendmahl. Das ist auch nicht gut, weil sie nicht das nehmen können, das ziehen können, das empfangen können, was mit diesem Opfer für sie alles geschehen ist. Diese Freisetzung von Sünde, von Tod, von Krankheit, von Fluch, von allen möglichen Dingen, von der Sklaverei. Sie können es nicht ziehen, weil sie es nicht so beurteilen, weil sie es nicht sehen können, was Jesus da für sie getan hat. Und deshalb schreibt er hier, sind viele unter euch schwach und krank, und ein gut Teil sind entschlafen. Ich habe da das vorzeitig selber eingefügt, weil natürlich ist vorzeitig gemeint, weil wenn jemand alt genug ist zum Entschlafen, zum Nachhausegehen, ist er eh okay. Aber man soll als Christ nicht schwach und krank und vorzeitig sterben müssen, wenn man auf dieses Opfer vertraut, das Jesus gebracht hat. Und deshalb sollen wir die ganze Sache richtig beurteilen. Dann wird ein Gericht uns nicht erreichen. Und Gericht ist sowieso ein bisschen relativ. Man braucht ja nicht unbedingt denken, ja, jetzt straft mich aber Gott, jetzt gibt es da den Hammer oben drauf. Sondern es ist einfach so, wenn jemand dieses Opfer, das wir im Abendmahl hier feiern, an das wir uns erinnern, nicht beurteilt, dass das eine wunderbare Sache ist und für mich gültig ist, der kann die Kraft daraus nicht ziehen. Und dann ist er schwach und krank und stirbt vielleicht irgendwann an einer Krankheit dummerweise, obwohl es nicht sein müsste. Das ist das, was man hier als Gericht beurteilt wird. Aber da hat Gott eigentlich gar nichts zu tun. Gott hat das Angebot gemacht. Ich habe dieses Opfer eingesetzt. Ich habe das Abendmahl eingesetzt. Ihr könnt die Kraft daraus ziehen, dass ihr gesund werdet, gesund bleibt und lange lebt. Aber wenn ihr das nicht nehmen könnt, nicht ziehen könnt, dann sagt Gott, dann kann ich nichts dafür. Also weniger Gericht, er schlägt uns nicht da in die Pfanne, sondern wir sind eigentlich die, die das nicht im rechten Glauben annehmen. Und deshalb gibt es Probleme und Schwierigkeiten und Krankheiten. Also schau, was da am Kreuz war und was das Abendmahl bedeutet, dann wird es für dich auch immer mehr wirksam. Ja, das ist das, was hier der Paulus sagen will. Deshalb soll man uns beurteilen und nicht irgendwo rumsuchen, wo ich noch gerade irgendwann gesündigt habe und eher Verdammnis aufsteigt als der Gedanke der Rettung, Erlösung und Heilung. Weil derjenige, der es richtig beurteilt, dem es klar ist und seinen Fokus da drauf hat, was am Kreuz wirklich geschah, der wird die Kraft des Abendmahls spüren. Und er wird immer gesünder, kräftiger, fitter, weil das geopferte Fleisch und Blut von Jesus dass wir in Form von Brot und Wein, Essen und Trinken einfach Auswirkungen hat. Da ist eine geistliche Kraft dahinter, die schenkt Befreiung, Heilung, Wiederherstellung, Segen, je nachdem, wo es einfach notwendig ist. Und ihr müsst auch immer wieder daran denken, die äußere Form des Abendmahls ist nicht die entscheidende Sache, sondern die Einstellung des Glaubens setzt seine Kraft frei. Ja, ob jetzt du da einen Wein trinkst oder einen Traubensaft, nicht, dass jemand meint, oh, das ist jetzt ein Saft, dann ist es nicht gültig oder so, kann ich nicht zustimmen, weil es ist beides von der Weintraube. Ja, Alkohol muss ja da nicht unbedingt dabei sein. Es ist auch eine Art Wein. Aber du darfst nehmen, was passt. Ich habe vor einer Zeit einmal irgendeine Geschichte gehört oder gelesen, da war jemand in richtiger Not und wollte Abendmahl feiern, aber es war nur Brot und Wasser da. Dann hat er Abendmahl mit Brot und Wasser gefeiert und es hat auch gewirkt und es hat ihn frei gemacht. Also man muss jetzt da nicht unbedingt so auf die äußeren Dinge Wert legen und schon gar nicht, wie man es in vielen religiösen Kreisen sieht und auch in freikristlichen Kreisen, dass alle so eine religiöse, komische, demütige Show abziehen beim Abendmahl. So im Kopf einziehen, so ganz bußfertig und so komisch. Wenn du darüber nachdenkst, wie es früher war in der katholischen Kirche, war das ein furchtbares Drama, wenn von dieser Hostie, von dieser Oblate irgendwo was abgebrochen ist und auf den Boden gefallen ist. Eine Katastrophe im Quadrat, ja. Ich kann mich erinnern, da wusste bei uns damals der Ministrant noch so ein goldenes Tablett unterhalten. Was wir da im Religionsunterricht gelernt haben, es durfte ja nur, was übrig geblieben ist, verbrannt werden und sonst gar nichts. Also im Mittelalter sind da Leute umgebracht worden, weil man ihnen Hostienschändung nachgesagt hat. Dass der Mensch wird umgebracht, für den dieses Brot eigentlich zum Heil sein sollte. Das ist ja schon sehr extrem. Aber man hat es missbraucht. Man hat es einfach missbraucht, das Ganze. So kann es auch gehen. Man kann religiöse Leute schön missbrauchen. Das ist ganz einfach. Ein bisschen hart gesagt, aber manchmal sind religiöse Leute einfach dumm. Muss man so sagen, wie es ist. Und wir sollen nicht dumm sein, also sollten wir schlau sein. Ja, die Sachen richtig anschauen, richtig beurteilen und nach dem sollten wir uns richten und nicht irgendwie nach dem religiösen Trarara, das den Leuten vorgegaukelt wird. Und wenn hier der Paulus von gezüchtigt schreibt, muss ich nochmal einhaken, dann ist die Bedeutung dieses Wort eher beurteilt oder auch dann zurechtgebracht, gelehrt und geheiligt, also bestraft, also gerne so in das Wort gezüchtigt hinein interpretiert wird, ist möglich im Härtefall, aber nur im wirklichen Härtefall, wenn jemand bewusst nicht von seinen bösen Wegen oder von seinem religiösen Gehabe umkehrt und daran krampfhaft festhält, dann kann es schon mal sein, dass Gott im Härtefall einmal eine richtige Strafe zulässt. Aber normal als ein liebender Vater so, er hilft dir, dich zu beurteilen, er lehrt dich, er bringt dich zurecht, er ist gnädig, er ist barmherzig, er ist geduldig mit dir. Wie halt einfach ein liebender Vater und Papa ist, oder? Oder hat jemand so einen hartherzigen, radikalen Papa gehabt? Ja, dann weiß er, wie der wäre, aber so ist unser himmlischer Papa nicht. Aber diese Verse haben viele Christen in Verdammnis gebracht oder sie in Verdammnis festgehalten. Weil sie es einfach nicht richtig verstanden haben. Sie sind nicht richtig ausgelegt worden, sie sind nicht richtig gelehrt worden. Und so wurde den Leuten wieder ein Sündenbewusstsein vermittelt. Wenn du nicht vorher alles genau sauber bereinigst und nimmst das Abendmahl, dann wirst du gestraft. So, das war der Tenor der ganzen Sache. Aber genau das ist verkehrt. Weil wir schauen auf das Opfer, weil wir wissen, dort ist unsere Sünde gesühnt worden. Ja, die Strafe für unsere Sünde lag nämlich dort, auf Jesus. Das ist die Quintessenz des ganzen Evangeliums. Die Sünde ist gesühnt mit einem perfekten Opfer. Und mit diesem Verdammniszeug bewirkst du genau das Gegenteil von dem, was Jesus für die Leute bewirken wollte mit seinem Opfer und immer noch bewirken will. Also, wenn du Abendmahl feierst, in deiner Gemeinschaft oder auch alleine, dann sollst du das einfach in einer rechten Ordnung machen und im festen Glauben, im Vertrauen auf das Opfer von Jesus dahin schauen, dann bist du richtig dran. Nicht ein Durcheinander, nicht eine Brotzeit, nicht irgendwie sonst eine Nahrungsaufnahme oder keinen religiösen Firlefanz, brauchst alles nicht. Einfach ein Danken, ein Glauben, ein Preisen, ein Essen und Trinken. Deshalb sagt der Paulus hier, daher meine Brüder, Vers 33, deshalb meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, zum Abendmahl, meint er hier, nicht zum Dinner, so wartet aufeinander. Denn wenn jemand hungert, der esse daheim, damit er nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Also hier ist nochmal der Beweis, dass es da hier um dieses Essen gegangen ist. Brotzeit machen, Nahrungsaufnahme. Das soll nicht sein, die sollen zu Hause essen, dass die satt sind. Und zum Abendmahl sollen die alle aufeinander warten, bis die letzten acht da sind. Und dann sollen sie gemeinsam Abendmahl feiern. Ganz einfach. Und das passt. Ja? Da brauchen wir nicht irgendwie was reininterpretieren. Und Abendmahl wird es halt genannt, weil es damals immer am Abend gehalten worden ist. Aber du kannst dieses neutestamentliche Abendmahl zu jeder Zeit halten. Vormittag, Mittag, Nachmittag, am Abend, wann es halt passt. In manchen Kreisen wird es auch Herrenmahl genannt, ja, weil man sozusagen mit dem Herrn Jesus hier das Mahl nimmt. Aber gut, jeder weiß, wenn Abendmahl gesagt wird, was gemeint ist. Das Abendmahl, das wir im Neuen Testament hier feiern, ist nicht ein Schauen auf den Auszug aus Ägypten der Israeliten damals. Und es ist auch nicht eine Gesetzesvorschrift, sondern es ist einfach ein Schauen im Glauben, ganz bewusst im Glauben, auf Jesus und sein Erlösungswerk am Kreuz. Das ist für uns neutestamentliche Christen ausschlaggebend. Und das bewahrt uns vor Sünde und verleiht uns auch Ausdauer im Glaubensleben, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Weil wir immer wieder die zentrale Sache, um die es wirklich geht, uns vor Augen malen. Man kann ganz schnell auf Nebenschauplätzen sich verheddern. Das ist in vielen Gemeinden leider so der Fall. Bei manchen geht es alles immer um Israel, dann geht es bei anderen um Ehe, um Beziehungen, was ja nicht verkehrt ist. Ja. Aber es ist halt so, wenn man die zentrale Botschaft aus den Augen verliert, dann funktioniert alles andere auch nicht so recht. Wenn aber die zentrale Botschaft wirklich die vom Kreuz ist, dann brauchst du nicht für alles ein Seminar und eine Unterweisung und Ding, weil vieles einfach durch den Segen, der daraus fließt, funktioniert. Ja, dann funktioniert die Ehe, dann funktionieren Beziehungen, dann hast du einen Segen in deinen Finanzen, dann bist du erfolgreich in allen Dingen. Ja, ich meine mit erfolgreich nicht, dass jeder gleich Millionär wird, aber in der Gesamtheit. Und wenn Schwierigkeiten sind, dass du dann die Schwierigkeiten überwindest. Wenn der Feind dir entgegensteht, dass du mit Vollmacht entgegenstehen kannst und ihn vertreiben kannst. Das ist die ausschlaggebende Sache. Dann nützt dir nämlich die Millionen Euros nichts. Da musst du Autorität im Namen Jesus anwenden. Und das ist Segen, das ist erfolgreich für einen Christen. Und zu wissen, wie ich auf Herausforderungen geistlich reagiere. Ja, wenn der Feind jemanden anstochert, mit dir in Streit zu geraten, egal wer es ist, dass du nicht auch im Fleisch reagierst und der Streit eskaliert, sondern dass du weißt, was den anderen antreibt und sofort diesen Geist, der dahinter steckt, in die Schranken weist, bindest und rausschmeißt. Und dann ist der Streit gleich wieder mal abgeklungen und es wird nicht, was weiß ich, eine Ehekrise draus oder sonst was. Weil der Feind weiß, das heißt weiß, ja, er muss gehorchen, wenn du Autorität hast, wenn du geistlich bist, wenn du weißt, was am Kreuz geschehen ist und was das für dich wirksam ist. Gut, also Paulus sagt, wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Ja, im Hebräer 12, 2, nicht der Paulus, außer der Paulus hat den Hebräerbrief auch geschrieben, das weiß man aber nicht. Aber wir sollen hinschauen auf Jesus, der hat den Anfang gemacht und er wird den Glauben auch vollenden. Ja, das ist wichtig zu wissen. Ich kann einmal diese beiden Verse hier, Hebräer 12, 1 und 2, komplett lesen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also ist schon sehr interessant. Also die Bürde, die Lasten, die täglichen Schwierigkeiten und die Versuchungen, ja, beschreibt hier leicht umstrickende Sünde, die legen wir ab, damit wir mit Ausdauer unser Christenleben leben. Er vergleicht es hier mit einem Wettlauf. Und dieses siegreich Laufen haben wir eben, indem wir hinschauen auf Jesus, indem wir hinschauen auf das, was am Kreuz geschah, indem wir auf das Erlösungswerk schauen, was er am Kreuz erduldete. Und dann hat er sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt. Das ist eine wichtige Sache zu wissen, wo Jesus jetzt sitzt. Zur Rechten des Thrones Gottes, auf seinem Thron, am Thron der Herrlichkeit. Also forme dir ein Bild in deinem Herzen von der Kreuzigung von Jesus, dass du dir das auch vorstellen kannst und dass du dir auch vorstellen kannst, wie er wegen dir und für dich alles ertrug. Und man tut sich vielleicht leichter, ja, für den oder für alle anderen, aber tatsächlich stell dir das vor, wie er deine Sünde trug. Wie er, ja, die Sünde Adams sowieso, aber auch wie er deine Leiden, Krankheiten, Schwachheiten und Gebrechen dort erduldete. Es ist wichtig, dass du das sehen kannst, dass du das nicht bloß im Kopf weißt, aber du hast kein Bild davon. Du verbindest das irgendwo nicht mit dir persönlich. Und das musst du lernen, dass du das sehen kannst und das mit dir verbindest. Weil Jesus hing an deiner Stelle am Kreuz. Ja, jeder von uns hätte eigentlich gekreuzigt werden müssen. Die Strafe für unsere Sünden hätten wir selber tragen müssen. Aber Gott hat gesagt, ich sende euch einen Erlöser, dass er das übernimmt. Und dann ist es genauso viel, wenn du im Glauben dorthin schaust, als wärst du selber gekreuzigt, gestorben und begraben worden. Vielleicht kannst du das sehen. Vielleicht kannst du sehen, wie du am Kreuz hängst und leidest und stirbst und beerdigt wirst. Oder vielleicht kannst du dich in die Position der beiden Schächer da versetzen, die mit Jesus gekreuzigt wurden, weil wir sind laut Bibel mit ihm gekreuzigt. Ja, der eine Schächer, der wurde ja noch gerettet, weil er im letzten Moment noch an Jesus geglaubt hat und der andere leider nicht. Also so knapp kann es gehen. Und wenn Jesus, als Jesus beerdigt wurde, in das Grab gelegt wurde, dann war das auch deine Beerdigung. Dein alter, sündiger Mensch ist dort begraben worden. Ja, und als der Stein weggetan wurde, wenn du dir die Position von Jesus mal vorstellst, der ist da aufgestanden wieder von den Toten und jetzt kommt der Engel und schiebt den Stein da weg und geht raus. Vielleicht kannst du das dir vorstellen, wie du da rausgehst. Ja, das ist das, wie du von Neuem geboren wurdest, wie du dich taufen hast lassen, wie du da aus dem Grab, aus dem Sündenpfuhl rausgegangen bist mit Jesus. Und dann hast du ewiges Leben bekommen. Ja, wir sind der Sünde gestorben, sagt Römer 6,2. Abgestorben. Wir sind nicht mehr in Verbindung mit der Sünde, weil es ist alles erledigt durch dieses Opfer von Jesus. Oder dann sagt der Paulus weiter im Vers 3, oder wisst ihr nicht, ja, wisst ihr nicht, habt ihr es noch nicht verstanden, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Sehr deutliche Aussagen. Verwachsen sind wir mit der Gleichheit seines Todes, also verbunden mit seinem Tod. Wir sind mit ihm gestorben. Und so auch mit seiner Auferstehung, so sind wir eben mit ihm aus dem Grab herausgegangen. Und da meine ich jetzt wirklich jetzt schon. Und die körperliche Auferstehung ist wieder ein anderes Thema. Aber wir sind praktisch schon herausgegangen aus dem Tod zum ewigen Leben. Denn wir haben das ewige Leben bereits in der Tasche. Wir haben es geschenkt bekommen, weil wir eben mitgekreuzigt wurden. Da heißt es hier, damit der Leib der Sünde abgetan sei, abgetrennt. Die Sünde hat keine Verbindung mehr zu uns. Und das Geheimnis ist, wenn die Sünde die Verbindung nicht mehr hat, dann kann auch die Krankheit und der Fluch und das ganze andere Zeug, die Armut, keine Verbindung mehr zu uns haben. Denken wir darüber nach. Wir sind der Sünde abgestorben, abgetrennt von ihr. Frei von der sündigen Erblinie Adams. Entwurzelt aus dem sündigen, verfluchten Erdboden, könnte man vielleicht auch sagen. Das heißt, wir sind nicht mehr gezwungen, der Sünde zu dienen und wir werden auch nicht mehr wegen der Sünde gerichtet, weil das Gericht hat Jesus getroffen. Wir werden nicht mehr gezwungen zu sündigen. Ja, ein Christ kann sündigen, aber er muss nicht mehr. Er wird nicht mehr von Satan und von der Macht der Sünde gezwungen zu sündigen, außer er steckt unter dem Gesetz. Und das Gesetz gibt der Sünde wieder die Kraft, dich zu überwältigen und dann, dass du sündigst und unter Verdammnis gerätst. Das wäre natürlich kontraproduktiv. Aber wir sind gerecht und deshalb dienen wir der Gerechtigkeit. Das heißt, wir tun das Gute, wir tun das Gerechte und nicht das Böse und nicht das Sünde. Das kannst du im Römer Kapitel 6 mal alles genau nachlesen. Wir haben die Gerechtigkeit von Jesus angezogen wie einen Mantel. Sie ist auf uns übertragen worden. Der Herr hat es uns geschenkt, aus reiner Gnade. Wir haben es nicht verdient, keiner von uns. Und der beste Mensch hat es nicht verdient, weil er eben von Adam her in der Linie der Sünde steckte. Die Schrift sagt, der Tod herrschte auch über die, welche nicht gesündigt haben. Ganz nicht aus, oder? Gut. Die Quintessenz ist der Vers 2. Korinther 5, 21, wo der Paulus sagt, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. So ein toller Vers, steckt alles Punkt für Punkt drin. Ja, der sündlose Jesus ist für uns zur personifizierten Sünde gemacht worden und wir dadurch sind zur personifizierten Gerechtigkeit geworden. In Christus. Denn wir gehören jetzt zum Reich Gottes. Ja, wir sind Bürger des Reiches Gottes. Wir gehören zum Reich Gottes in erster Linie. Ja, vielleicht sagst du, ja, ich bin aber Bundesbürger in Deutschland oder bin sonst irgendein Bürger. Mag schon sein. Der Paulus hat auch einen römischen Ausweis gehabt. Aber das war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass du den Ausweis hast für das Reich Gottes. Und da ist Jesu Blut unser Ausweis. Aber wenn du dich auf Jesu Blutopfer berufst, hast du dich ausgewiesen, dass du zum Reich Gottes gehörst, dass du den Ausweis hast, das Bürgerrecht des Himmelreiches. Und das ist oft einmal ganz wichtig, gerade wenn geistliche Dinge dich bedrängen, dass du dich ausweisen kannst von den Mächten der Finsternis, die gegen dich gehen, wo du hingehörst. Und dass du versetzt bist aus dem Machtbereich der Finsternis hinein in das Himmelreich, in das Reich des Lichts, in das Reich, Königreich Jesu Christi. Und da ist das Blut Jesu das, was dich ausweist. Das Blut hat die Israeliten damals schon ausgewiesen, dass sie Israeliten sind. Und der Todesengel ging vorüber und hat bei ihnen nicht die Erstgeburt umgebracht, gut deutsch gesagt. Weil Blut an den Türpfosten war, ein Opferblut. Und wie viel mehr haben wir das Blut Jesu? Wenn Schwierigkeiten und Bedrängnisse sind, dann weise dich aus mit dem Blut Jesu und setze die Kräfte, die da dahinter stehen, frei. Denn das Reich Gottes besteht nämlich in Kraft, sagt uns Paulus. Ja, die meisten denken, das Reich Gottes ist irgendwo im Himmel und dann kommt es irgendwann. Ja gut, es kommt in seiner ganzen Fülle vielleicht einmal noch rüber, das mag schon sein, aber jetzt sind wir bereits Bürger des Himmelreichs. Jetzt haben wir durch das Blut den Ausweis. Und jetzt besteht es in Kraft, sagt 1. Korinther 4, 20. Der Vers lautet, denn das Reich Gottes besteht nicht im Wort oder im Gesetz, meint er hier, sondern in Kraft. In geistlicher Kraft hat es Bestand, das Reich Gottes. Ja, viele nennen es immer, na, man muss das Reich Gottes bauen. Das ist eigentlich falsch gedacht, weil es hat Bestand. Es muss nicht gebaut werden. Das Reich des Herrn ist vollkommen. Ja, es muss verkündet werden. Ja, es muss gelehrt werden. Und es muss demonstriert werden. Aber gebaut muss es nicht mehr werden. Die Gemeinde muss gebaut werden, sagt die Bibel. Aber das Reich Gottes in Kraft, das ist das, was wir haben und was wir auch wissen sollen, dass wir es haben und einsetzen. Und dazu haben wir das Blut Jesu als Ausweis, dass wir uns als Bürger des Himmels ausweisen können und deren Bürgerrechte auch in Anspruch nehmen können. Jesu Blut, das Blut des neutestamentlichen Paschalammes, das Blut des neuen Bundes, bewahrt uns vor dem Verderber. Es bewahrt uns vor Tod, vor Fluch, vor Krankheit und Armut und sonstigen Nöten und Attacken, wenn du es anwendest. Und ich sage, wende es an. Ja, tu nicht einfach so, als wäre es nicht, dass du keine Chance hättest, so ungefähr. Doch, weil Jesus hat bereits die Feinde besiegt. Und wir sollen in seinem Sieg leben. Und dazu hat er uns eben sein Blut gegeben. Gut. Also, nimm dieses Blut als Ausweis. Nimm dieses Blut als Machtdemonstration vielleicht, was das Reich Gottes ausmacht, die Kraft dahinter ist, wer der König dieses Reiches ist und dass das dein Bereich ist, wo du drin bist, wo du voll und ganz integriert bist. Ja? Du bist nicht irgendwo aus dem Reich Gottes draußen und kommst irgendwann rein. Du bist heute hier als wiedergeborener Christ ein Bürger des Himmelreiches. Gut, und jetzt, ich habe euch ja geschrieben, wollen wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir schauen auf das, was am Kreuz geschah. Wir schauen hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Dann wollen wir das Brot brechen, essen und trinken, Brot und Wein, im festen, klaren Glauben, dass er unsere Sünde beseitigt hat und dass er Zugang für uns zum Himmelreich geschaffen hat, dass er die Tür ist, die aufgemachte Tür ist, dass wir hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade und rechtzeitige Hilfe empfangen und jeder das empfängt, was er gerade braucht und den Herrn damit ehrt. Ja. Die Ehre bekommt er und uns gehört die Freude, wenn die Ergebnisse dann auch rüberfließen zu uns. Gut, ich gehe mal davon aus, ihr seid bereit. Ich will dann einfach beten, ihr könnt mitbeten, ihr könnt auch selber beten. Den Herrn danken fürs Brot und für den Wein, fürs Fleisch und Blut, wie es euch passt. Aber richtet euren Fokus auf das Kreuz. Jesus, und wir danken dir heute, Herr. Wir preisen dich, Jesus, weil wir schauen auf das Kreuz. Wir schauen auf dich hin, auf den, den sie durchbohrt haben, den sie durchstochen haben, auf den, der für uns ans Kreuz gegangen ist, der unsere Sünde trug, der Adams Sünde von uns weggenommen hat. Den, der unsere Leiden, Schwachheiten, Krankheiten trug, die Armut, den Fluch. Und wir können dir bloß im Glauben Danke sagen, Jesus. Danke dafür, dass wir nicht selber gekreuzigt werden müssten. Ehre sei dir, Jesus. Ehre sei dir, du hast es an unserer Stelle getan. Du bist für uns zur Sünde gemacht worden und hast uns deine Gerechtigkeit angezogen. Welch große Gnade, Jesus. Herr, und so wollen wir jetzt von deinem Fleisch essen, von deinem geopferten Fleisch. Denn im Glauben sehen wir dieses Brot als dein Fleisch an, Jesus. Und so haben wir Anteil am Opfer, sie haben Anteil an dem, was du getan hast. Preis und Ehre dir, Jesus. Du hast deinen Leib für unseren Leiber ans Kreuz heften lassen, als Opfer dargebracht. Und ich danke dir dafür, Jesus. Du hast auch dein Blut dargebracht zur Vergebung der Sünden, die Sünde der Welt. Und du hast aber noch mehr getan. Du hast dein Blut in den Himmel mitgebracht, Herr. Du hast es als Opfer in den Himmel mitgebracht, wie der hohe Priester Blut in das Allerheiligste gebracht hat. So hast du dein Blut als Opferblut in den Himmel gebracht, in das wahre Heiligtum. Und es wurde geprüft und man hat festgestellt, es ist angenehm. Dein Blut ist angenehm, es war sündlos, es war vollkommen rein. Und deshalb ist es angenommen worden und gültig für alle Zeit, Herr. Herr, und so ist dieser Wein oder Saft, es ist dein Blut, Herr, weil wir es im Glauben so sehen. Es ist dein Blut, Jesus, das wir trinken. Und so wird es wirksam für uns. Wehrt ab alles Teuflische, Dämonische, Sündhafte. Nimmt es von uns weg. weil dein Blut wirksam ist, weil dein Blut für uns spricht, weil dein Blut im Himmel für uns spricht. Und da klinken wir uns jetzt ein, Jesus. In deinen hohepriesterlichen Dienst klinken wir uns jetzt einfach ein. Und wir preisen dich, König Jesus. Wir ehren des Gottes Lamm. Danke, Herr. Danke, König Jesus. Dein Opfer ist vollkommen ausreichend für uns. Ein makelloses Opfer. Vollkommen. Danke, Herr, dass es gebracht wurde und dass wir nicht selber irgendwas opfern müssen, sondern wir schauen auf dein Opfer. Herr, wir wollen jetzt ein Lobpreisopfer bringen. Dich besingen, Herr, dich preisen, dir danken, dich ehren mit unseren Liedern. Das wollen wir jetzt einfach tun, Jesus, in deinem Namen, Herr.